Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Hast du schon ausgesüffelt, die Milch?
Ja. Oh, die Box ist so eisig kalt.
Ja?
Es ist Wochenende. Und Rebecca Wieczorek hat Zeit für ein ausgiebiges Frühstück mit ihrem vierjährigen Sohn.
Ist es fertig? Sollen wir die mal abwischen?
Aber auch wenn...
Rebecca hat ihr Kind allein bekommen. Ohne Partner. Per Samenspende. Ein Spenderkind, wie sie selbst sagt. Ein absolutes Wunschkind.
Ja, und da muss man für sich einfach, glaube ich, ehrlich abwägen, ob das zu einem passt oder nicht. Und ob man diesen Verlust der Idee der Kleinfamilie, ob man damit sich im Reinen ist, weil ich traue dem tatsächlich nicht so nach und bin da so mit mir und meiner kleinen Babyblase happy.
Die meisten haben 1 bis 5 Jahre nachgedacht, bis sie sich überhaupt dafür entschieden haben. Und in diesen 1 bis 5 Jahren hat meistens eine Trauer stattgefunden. Die meisten kommen mit dieser Idee, ich mache das mit einem Partner, der selbst Solomutterschaft, das ist mir so eine wichtige Take-Home-Message, bedeutet nicht, ich mache das ohne PartnerIn. Solomutterschaft bedeutet, ich entscheide mich für ein Leben mit Kind. Und ich habe gerade keinen Partner, keine Partnerin, die mich gerade aktiv bei der Kinderwunscherfüllung unterstützt.
Die Tochter von Sabrina Mondini ist 11 Wochen alt. Auch sie hat ihr Kind ohne Partner oder Partnerin bekommen und sich bewusst dafür entschieden, alleinerziehend zu sein. Eine sogenannte Solomutter.
Ich freue mich sehr, dass sie jetzt endlich da ist. Ich hatte mir das viel anstrengender vorgestellt, aber irgendwie funktionieren wir ganz gut so als Team. Also sie ist sehr deutlich darin zu zeigen, was sie gerade so braucht und gerne hat. Und mir gelingt es ganz gut, das zu verstehen und mich dann auf sie einzustellen. Und deswegen geht das irgendwie alles ziemlich gut. Es macht sehr viel Spaß. Viel mehr, als ich noch gedacht hätte. Ich war auch so ein bisschen eingestellt auf, es wird vielleicht anstrengend, gerade so alleine. Und nach ein paar Wochen gab es dann auch weniger und weniger Unterstützung und Besuche von der Hebamme und so weiter. Da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl und dachte, na, mal gucken, wie das dann läuft, ob das vielleicht auch so anstrengend wird oder überfordernd hier und da. Aber ganz im Gegenteil, genieße ich auch die Zeit, die ich nur mit ihr habe.
Solomütter. Bewusst alleinerziehend eine Familie gründen. Ein Feature von Katja Hanke.
Sabrina Mondini und Rebecca Wieczorek haben sich ihren Kinderwunsch erfüllt. Obwohl sie alleinstehend sind. Es gibt mehr Einelternfamilien, mehr Solomütter als früher. Doch viele Menschen betrachten dieses Familienmodell immer noch skeptisch. Es passt nicht zum Bild der traditionellen Familie.
Hereinspaziert.
Rückblick. Oktober 2023. Eine große Berliner Wohnung aus den 1970er Jahren. Ein langer, dunkler Flur, in dem 3 volle Wäscheständer stehen. Sabrina Mondini ist im 6. Monat schwanger. Noch hat sie Zeit, um ausgiebig und ungestört zu reden. Sie ist Mitte 30 und lebt seit 16 Jahren in Berlin. Immer in großen Wohngemeinschaften.
Ich komme mal mit in die Küche.
Ja, gerne.
Sabrina lebt hier mit 5 Erwachsenen und 3 Kindern. In 3 Monaten kommt noch ihr eigenes Baby dazu.
Ja, hier siehst du, wir haben viel Platz zum zusammen essen, was wir sehr gerne machen und spielen, was besonders die Kinder gerne machen.
In der geräumigen Wohnküche liegt Holzparkett. In der Mitte steht ein großer Tisch für 8 Personen. Ein Ecksofa füllt den hinteren Teil des hellen Raums. Vor dem Sofa liegt Holzspielzeug. Sabrina Mondini ist promovierte Kulturwissenschaftlerin und arbeitet in der Erwachsenenbildung zu Rechtsextremismus. Ihr Name ist hier geändert. Dass sie Teil einer Familie sein möchte, wusste Sabrina schon Mitte 20. Sie lebt bisexuell und war offen für ganz verschiedene Familienmodelle. Vor rund 5 Jahren begann sie dann, ihren Kinderwunsch aktiver anzugehen. So beschreibt sie es. Ihr damaliger Partner wollte keine Kinder. Schließlich trennte sie sich.
So ging, würde ich sagen, mit 30 eine sehr intensive Trauerarbeit los, um die Frage, von welchen Familienmodellen verabschiede ich mich jetzt eigentlich? Das war einerseits dann eben das Familienmodell in einer Hetero-Beziehung mit diesem einen langjährigen Partner, von dem ich mich getrennt habe. Und andererseits war aber dann auch immer wieder diese Frage im Raum, wie kann denn sonst die Familie sein? Und ich habe für mich dann festgestellt, dass ich einmal so besser verstehen wollte, wer bin ich eigentlich?
5 Jahre lang probierte Sabrina verschiedene Beziehungsmodelle aus, suchte ihren Weg, dachte nach. Schließlich entschied sie sich bewusst, alleinerziehend ein Kind zu bekommen.
Das war einerseits die Entscheidung, ich brauche keinen Partner oder keine Partnerin, um eine Familie zu gründen. Das war aber auch eine Entscheidung zu, ich traue mir das selber zu, das alleine zu machen. Und im letzten Jahr ist es dann konkret geworden, dass ich mich auf den Weg gemacht habe zur Solomutterschaft. Also es waren schon 5 Jahre. Ich hatte für mich entschieden, das ist mir zu kompliziert, mit Mitte 30 in neue Beziehungen reinzugehen, in der Offenheit, die ich habe, so für verschiedene Familienmodelle, aber mit diesem starken Kinderwunsch. Ich möchte das jetzt erstmal für mich angehen und dann können romantische Beziehungen auch wieder mehr Platz haben, wenn dieses Thema für mich geklärt ist. Ich werde dieses Kind alleine bekommen. Ich werde die erste Bezugsperson sein und gleichzeitig gibt es aber ein Umfeld, was da ist und mit dem Kind auch sein möchte. Das war für mich auch die Voraussetzung dafür, mir das selber zuzutrauen.
Ich hatte immer so 40 im Kopf als so ein Alter, was so eine Grenze ist. Und damals war ich 35. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, ob ich das alleine möchte, ob ich das alleine schaffe, was es für Belastungen mit sich bringt. Zeitlicher Natur, emotionaler Natur, finanzieller Natur, das sind ja schon alles wichtige Fragen irgendwie.
Rebecca Wiczorek ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie und wollte schon immer Mutter sein.
So ein Jahr habe ich mir so gesetzt und wenn das nicht klappt, dann irgendwie ohne Mann. Und dann habe ich angefangen mit dem Online-Dating und nach einem halben Jahr irgendwie gedacht, das hat keinen Sinn. Ich suche eigentlich keinen Mann und das ist ja für einen Mann irgendwie auch nicht fair. Und da habe ich das halt früher abgebrochen und mich dann so mit Samenspende-Kliniken angefangen zu beschäftigen.
In einem Online-Forum für Single-Frauen mit Kinderwunsch fand sie erste Informationen zur Solomutterschaft und konnte sich mit anderen Frauen austauschen. Aber da hatte sie eigentlich schon entschieden. Konkrete Zahlen, wie viele Frauen in Deutschland bewusst alleinerziehend ein Kind bekommen, gibt es nicht. In demografischen Erhebungen machen sie einen unbekannten Anteil unter den rund 2,4 Millionen alleinerziehenden Müttern aus. Fachleute aus der Kinderwunschbehandlung machen die Erfahrung, dass es in den letzten Jahren mehr alleinstehende Frauen mit Kinderwunsch gibt als früher. Birgit Meyer-Lewis ist Professorin für Heilpädagogik an der Evangelischen Hochschule Nürnberg und hat mit ihrem Team 1000 Fachkräfte befragt, die in verschiedenen Bereichen mit Frauen oder Paaren mit Kinderwunsch arbeiten.
Von diesen 1000 befragten Fachkräften geben an, dass 24% ihres Klientels in der Beratung oder in der medizinischen Behandlung Solomütter sind, also Frauen, die außerhalb einer Partnerschaft stehen. Und das weist doch ganz deutlich darauf hin, dass wir uns als Gesellschaft um dieses Thema kümmern müssen.
Die Heilpädagogin leitet ein Forschungsprojekt zum Thema Un- und erfüllter Kinderwunsch und entwickelt ein Konzept, um ein bundesweites Kompetenzzentrum aufzubauen.
Kinderwunsch ist ein archaisches Thema, das zu großem Leid und zu einer großen Lebenskrise führen kann, wenn sich ein Kinderwunsch nicht erfüllt. Und da müssen wir ein bisschen draufschauen, dass das eben ein Thema ist, das nicht einfach nur ja sowas wie eine feministische Selbstverwirklichungstendenz beinhaltet, sondern ein zutiefst menschliches Thema ist, das mit einer großen Sehnsucht verbunden ist, sich fortzupflanzen, Kinder zu haben, als Familie zu leben. Und das ist völlig unabhängig davon, ob ich in einer Partnerschaft lebe, welche sexuelle Orientierung ich habe, sondern der Kinderwunsch ist einfach, wie schön, möchte ich dazu sagen, ein Thema, das für ganz, ganz viele Menschen wichtig ist.
Manche Single-Frauen, die schwanger werden möchten, suchen im eigenen Umfeld oder im Internet nach einem Samenspender. Sie bestellen sich Sperma von einer Samenbank nach Hause oder versuchen per One-Night-Stand schwanger zu werden. Viele gehen aber auch zu einem Kinderwunschzentrum. Nur nicht alle Kinderwunschzentren behandeln alleinstehende Frauen. Das Kinderwunschzentrum an der Gedächtniskirche in Berlin behandelt sie schon seit 2001 und war damit Vorreiter in Deutschland. Die Praxis befindet sich im 6. Stock eines Ärztehauses. Im Wartezimmer bedecken unzählige Babyfotos eine ganze Wand. So viele erfolgreiche Behandlungen scheinen sie zu suggerieren. Hinter der Praxisrezeption erstreckt sich ein langer, weiß gestrichener Gang, von dem verschiedene Behandlungszimmer abgehen. In einem davon empfängt Gynäkologin Claudia Ehlert ihre Patientinnen. Sie kommen aus ganz Deutschland, erzählt die Ärztin. Unter anderem, weil das Zentrum in ihrer Umgebung keine Single-Frauen behandelt.
Oder eine alleinstehende Frau nur behandelt, wenn sie eine Garantieperson vorweist, die sagen kann, okay, ich übernehme die Verantwortung für dieses Kind, sollte der Mutter irgendwas passieren. Da fragt doch niemand nach, wenn ein heterosexuelles Paar ein Kind bekommt und der Mann diese Frau nach kurzer Zeit verlässt. Diese Frau ist ebenfalls allein, ja, und der bezahlt keinen Unterhalt und nichts. Die müssen nie eine Garantieperson vorweisen, ja. Also das ist doch wirklich eine Absurdität.
Wie ist Ihre persönliche Erfahrung? Hat die Zahl der alleinstehenden Frauen, die sich im Kinderwunschzentrum behandeln lassen, zugenommen?
Ich finde schon. Also es ist mehr geworden. Sie haben ja nach meinen Erfahrungen gefragt. Wir sind hier 7 Ärzte. Und wenn man das dann hochrechnet letzten Endes, sagen wir, ich habe vielleicht 4 im Quartal und die anderen 7 auch noch 4 im Quartal, ja, dann ist es ja doch schon wieder ein relativ hoher Anteil an Frauen, die sich behandeln lassen, auch als Singlefrau.
Bei einer sogenannten Insemination spült Claudia Ehlert mit einem Katheter Spermien in die Gebärmutter der Patientin. Zuvor nehmen die Frauen in der Regel Hormonpräparate ein, um die Eierstöcke zu stimulieren. Wenn die Insemination keine befruchtete Eizelle ergibt, kann die sogenannte In-vitro-Fertilisation ein nächster Schritt sein. Dafür werden der Frau Eizellen entnommen, in vitro, zu Deutsch im Glas, befruchtet und dann wieder eingesetzt. Die meisten Solomütter kaufen Spermien bei Samenbanken.
Man kriegt zum Teil eine Stimmprobe, man kriegt Informationen zur Familie des Spenders, zur Ausbildung des Spenders, was der in der Freizeit macht. Also einfach ganz, ganz viele Sachen und zum Teil halt auch Kinderfotos vom Spender.
Single-Frauen müssen die Kinderwunschbehandlung komplett selbst zahlen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen einen Teil der Kosten nur bei verheirateten, heterosexuellen Paaren. Manche Bundesländer unterstützen auch lesbische und unverheiratete heterosexuelle Paare mit einem kleinen Teil der Behandlungskosten, Singles aber nicht. Die aktuelle Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag festgehalten, alle ungewollt Kinderlosen künftig mit 25% Kostenbeteiligung zu unterstützen, auch Singlefrauen. Ob und wann das Vorhaben umgesetzt wird, ist bislang nicht bekannt. 2018 trat das Samenspenderregistergesetz in Deutschland in Kraft. Für Kinderwunschzentren ein Meilenstein. Spender müssen seitdem ihr Einverständnis geben, dass gezeugte Kinder sie später kontaktieren dürfen. Außerdem entbindet das Gesetz Spender von der rechtlichen Vaterschaft und von Unterhaltspflichten gegenüber Spenderkindern. Seitdem behandeln mehr Zentren auch alleinstehende Frauen.
Es gibt Untersuchungen aus dem Ausland, da wurde festgestellt, dass das eher Menschen aus den höheren Einkommens- und Bildungsschichten sind und dass sich diese Ressourcen auch positiv auf die Kinder auswirken.
Das ist Katharina Horn. Sie bietet in der Praxis an der Gedächtniskirche einmal pro Woche freiberuflich eine Kinderwunschberatung an. Die studierte Sozialarbeiterin ist selbst Solomutter, hat den Verein Solomütter e.V. gegründet und wird oft als Expertin für das Thema angefragt.
Was mir auffällt, ist, dass es oft Menschen sind, die viel mit Menschen arbeiten. Ich habe unheimlich viele LehrerInnen, ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen.
Angehende Solomütter berichten regelmäßig von übergriffigem oder diskriminierendem Verhalten. Teilweise auch von medizinischem Fachpersonal. Natürlich passiert so etwas nicht jeder Solomutter. Katharina Horn selbst hat aber auch schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich erinnere mich in der Vergangenheit an sehr unhöfliche Aussagen aus dem Bereich Behörden, Ämter und Institutionen. Wie, das Kind wird Ihnen doch nicht einfach so im Bauch hineingewachsen sein. Das müssen wir aber schon schriftlich geben, ne? Dass Sie ein Retortenbaby haben oder so. Und manchmal schwingen halt auch einfach Vorurteile gegenüber Singles da rein. Also Single sein bedeutet ja auch, ich habe versagt in unserer Gesellschaft.
Viel mehr negative Kommentare und Verurteilungen als im realen Leben erreichen sie über die sozialen Medien, sagt die Beraterin.
Jüngst hat ein Mensch auf ein Interview von mir reagiert mit dem Kommentar, das wäre ja selbstsüchtig und egoistisch, wenn Frau diesen Weg geht. Sie sollte doch lieber mal anonyme Nähe zulassen. Also ganz oft wird diese Clubgeschichte vorgeschlagen. Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, warum das die bessere Lösung sein soll, wenn ich nicht mal diesen Menschen kenne, also schlimmstenfalls dem Kind überhaupt keinen Kontakt zusichern kann, eine Geschlechtskrankheit riskiere, gegen meinen Willen mit einer Person Sex haben soll. Das soll jetzt besser sein?
Katharina Horn bringt Frauen in allen Abschnitten der Solomutterschaft zusammen. Sie bietet Kurse, verschiedene Gesprächsgruppen und Vernetzungstreffen an. Verschickt Newsletter und betreibt WhatsApp- und Facebook-Gruppen. Sabrina und Rebecca sind Teil dieses Netzwerks. Bis sie schwanger waren, brauchte es mehrere Versuche. Und sie erinnern sich noch gut an diese belastenden Monate. Rebecca?
Es nimmt einen schon sehr mit. Man steckt viel Geld rein im Zweifelsfall. Und dann hat man immer so negative Schwangerschaftstests. Da bricht schon so ein bisschen so eine Welt zusammen irgendwie. Also es ist eine sehr emotionale Phase mit vielem Auf und Ab, immer Hoffen und dann Enttäuschung. Leute von außen sagen immer, ach, setz dir eine Grenze und so. Bei mir war tatsächlich eher so die Frage, wie ich das finanziere. Und ich habe dann irgendwann auch einen Kredit aufgenommen. Für mich war dann tatsächlich die Frage, was mache ich, wenn das Geld dann nicht reicht?
Auch Sabrina fand die Zeit des Nichtschwangerwerdens seelisch belastend und körperlich anstrengend. Als sie im Oktober 2023 davon erzählt, ist sie im 6. Monat schwanger und die 5. endlich geglückte Insemination noch gar nicht lange her.
Hormonschwankungen, Nebenwirkungen von Medikamenten, die große Hoffnung, das schon spüren, dass da vielleicht was sein könnte, dann kommt doch so die Enttäuschung und die Traurigkeit in dem Moment muss aber gleich wieder in die Wege geleitet werden, dass der nächste Versuch vorbereitet wird. Das war relativ aufreibend und traurig auch. Und hat mir auch einige Angst gemacht, dass es vielleicht doch nicht klappt mit dem Kinderwunsch.
Als sie im vergangenen Herbst von dieser Zeit erzählt, streicht sie sanft über ihren runden Babybauch. Es sind noch 3 Monate bis zur Geburt und sie ist gut vorbereitet. Schon jetzt hat sie fast alles für das Baby. Alles geschenkt von anderen, die auch Kinder haben, sagt sie, eine ganze Kommode voll.
Und jetzt sind hier Schubladen voller
Kleidung,
Bodys, Söckchen,
Decken. Schlafsäcke, Nuckel, Windelzeug. Und was ich wirklich sehr, sehr süß finde, sind Söckchen.
Ach je.
Söckchen. Ich habe hier so kleine Fuchssöckchen. Größe 15 bis 16. Und die werden wahrscheinlich zu groß sein.
Die Reaktion insgesamt in meinem Umfeld, also sowohl familiär als auch im Freundinnenkreis, waren unterstützend und vorfreudig und offen dafür. Es gibt so einen Aspekt in den Reaktionen, der ist, dass viele immer wieder betonen, wie mutig sie das finden, dass ich das mache. Und auch Nachfragen stellen, ob ich mir diesen oder jenen Punkt gut überlegt habe. Ist das eigentlich etwas, was die Frauen in Heteropaaren, wenn sie ein Kind kriegen, auch so gesagt kriegen, weil eigentlich ist es ja auch in anderen Konstellationen eine dramatische Veränderung der Lebensumstände und eine krasse Entscheidung, so ein Kind zu bekommen. Ich bin ja jetzt schwanger Und im Gesundheitssystem merke ich in der gynäkologischen Versorgung, dass all diese medizinischen Fachpersonen auf Leute wie mich gar nicht so richtig eingestellt sind. Und das können so ganz kleine Sachen sein, also sowas wie, es wird immer nach dem Vater gefragt, in jedem Formular.
Rebecca wurde bei der 7. Insemination schwanger. Also 6-mal Hoffen und 6-mal Enttäuschung. In diesen 7 Monaten wussten nur ein paar enge Freundinnen Bescheid. Ihrer Familie erzählte Rebecca erst dann von der Wunsch-Solo-Mutterschaft, als es soweit war. Zu Weihnachten, im großen Familienkreis.
Ich habe es am 23., glaube ich, meiner Mutter erzählt. Und die war total schockiert. Also in ihrer Welt hatte ich mit dem Kinderwunsch abgeschlossen, wobei ich das nie gesagt habe. Sie hat mich einfach irgendwann nicht mehr gefragt. Und ja, bis sie das dann so realisiert hat, es hat irgendwie so eine Weile gedauert. Und ihre erste Reaktion war auch, hast du es gut überlegt? Und es ist doch auch eine Herausforderung und alleine und es ist doch schwierig und so. Und dann schrieb sie mir ganz süß, jetzt habe ich den Schock überwunden und das ist mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Und das war ganz, ganz süß. Und dann habe ich Weihnachten der restlichen Familie erzählt. Alle haben sich total gefreut.
Die meisten Kinderwunschzentren setzen bei Behandlungen mit Spendersamen eine psychosoziale Beratung voraus. Manche auch noch eine juristische. Das hängt vom jeweiligen Zentrum ab. Die Beratung müssen die Frauen und Paare selbst zahlen. Ungefähr 80 bis 100 Euro pro Stunde. Eine Erdgeschosswohnung eines Berliner Altbaus. Dielenboden, hohe Decken, 2 Sessel, die sich gegenüberstehen. Praxis für ganzheitliche Kinderwunschberatung, Naturheilkunde und Life-Coaching steht auf dem Türschild und der Website von Katrin Steinke.
Gibt's bei mir immer zum Selbstbezahlen?
Katrin Steinke ist Heilpraktikerin, systemische Familientherapeutin und Kinderwunschberaterin. Seit 20 Jahren arbeitet sie mit Paaren und Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. Auch die von vielen Kinderwunschzentren geforderte psychosoziale Beratung bietet sie an. Psychosoziale Beratung. Der Begriff lässt viele an eine Eignungsprüfung oder ein Gutachten denken. Katrin Steinke verneint.
In dieser Beratung bespreche ich tatsächlich solche Themen wie, was braucht das Kind, wenn es keinen Vater hat? Und ich versuche, die Frauen immer zu sensibilisieren, dein Kind hat nicht diese Vaterfigur. Also finde dafür andere Menschen aus deinem Netzwerk, damit das Kind auf jeden Fall ein männliches Rollenvorbild hat.
Das kann ein Onkel oder Patenonkel oder Großvater sein oder ein guter männlicher Freund. Transparenz. Offenheit und frühe Aufklärung seien inzwischen der übliche und anerkannte Weg.
Dass die Kinder eben nicht mit dieser riesigen Erwartungsblase groß werden, wenn ich einmal groß bin, dann treffe ich meinen biologischen Papa und der wartet schon seit 16 Jahren darauf, dass ich mich jetzt melde. So ist das eben nicht.
Auffallend häufig kämen Frauen aus den südlichen Bundesländern zur Beratung und Behandlung nach Berlin, erzählt Katrin Steinke.
In meinen Augen gibt es auch so etwas wie ein Nord-Süd-Gefälle der Offenheit. Also, dass ich erlebe, dass eher die Frauen aus dem Süden häufiger noch im Hinterkopf haben, dass sie dafür schräg angeguckt werden oder dass es Vorurteile gegenüber dieser Einelternfamilie gibt. Und dass die Frauen aus dem Norden oder jetzt so alles oberhalb von Berlin eher auch damit offener umgeht.
Und das Stadt-Land-Gefälle falle auch auf.
Die sagen, ich kann das auf dem Dorf nicht erzählen, wo das Kind herkommt. Ich kann damit nicht offen umgehen und sagen, ich habe eine Samenspende in Anspruch genommen. Und dass sie dann eben wirklich Angst haben im Dorf irgendwie oder jetzt vielleicht auch in ihrem Umfeld da gehänselt zu werden. Oder vielleicht nicht gehänselt zu werden, aber gemieden zu werden.
Viele Frauen hörten auch, ihr Weg, schwanger zu werden, sei gegen die Natur oder nicht von Gott gewollt. Größere Studien zu solchen Erfahrungen gibt es in Deutschland noch nicht. Heilpädagogik, Professorin Birgit Meyer-Lewis von der Evangelischen Hochschule Nürnberg, kann sie aber mit einer kleinen Erhebung bestätigen. Dafür hat sie 65 Elternteile aus verschiedensten Familienformen befragt, darunter 10 Solomütter. Zu wenige, um repräsentativ zu sein, sagt sie.
Allerdings sind unsere Ergebnisse vergleichbar mit den wenigen Studien, die es im Ausland gibt, vor allem in Großbritannien, sodass die Validität doch sehr hoch ist aufgrund der Vergleichbarkeit. Was wir da herausgefunden haben, dass sich Solomütter sehr häufig als Familie zweiter Klasse erleben. Und sie fühlen sich durch stigmatisiert und begegnen auch Diskriminierung ihrer Familienform gegenüber. Also den Frauen wird so eine Art deviantes Verhalten vorgeworfen. Also sie verhalten sich nicht der Norm entsprechend. Und da gibt's ganz unterschiedliche Unterstellungen. Zum einen, dass sie die Gefährdung der traditionellen Familie betreiben sozusagen, dass sie möglicherweise die Vaterschaft annullieren wollen und auch die Rolle und Bedeutung von Männern und Vätern in Frage stellen.
Ihnen werde auch unterstellt, egozentrisch zu handeln oder feministische Selbstverwirklichung zu betreiben. Rebecca Wieczorek ist keine Frau, der Sprüche etwas anhaben könnten. Vielleicht hat sie sie auch überhört, weil sie ihre Familienform als selbstverständlich ansieht. Die 41-jährige Solomutter arbeitet Vollzeit und muss den Alltag mit Kind passend organisieren. Einmal pro Woche holt eine Babysitterin ihren 4-jährigen Sohn von der Kita ab. Ein weiteres Mal ihre Mutter, die mit dem Kind dann auf dem Spielplatz oder zu Hause spielt, während Rebecca im Homeoffice arbeitet.
Mama.
Hallo.
Bis die Oma kommt.
Ich habe 2 Quallen mitgebracht.
2 Quallen mitgebracht?
Die schließt gerade noch den Kinderwagen im Hof an.
So, der alte Maus. Sag mal, war heute der Hund da?
Ja, aber war nicht.
Und, war das toll?
Ja.
Was hat die gemacht?
Wir haben Leckerlis ihr gegeben.
Ist das ein Mädchen, der Hund?
Die Verbindung zu ihrem Enkel ist sehr innig, erzählt Rebeccas Mutter. Jedes dritte Wochenende übernachtet er auch bei ihr.
Na jetzt, wo er so viel spricht, ist das natürlich toll, was er so alles erzählt und wie interessiert er an allem ist. Ja. Also im Moment ist ja ganz viel Insekten und Spinnen sind ganz wichtig. Und ich bin ja auch Biologielehrerin gewesen, also das ist ja auch so mein Thema. Das macht mir natürlich großen Spaß, oder in Zoo zu gehen oder sowas. Bei uns im Haus wohnen eben auch seine beiden Cousins. Wenn die im Garten sind, dann ist das ein Selbstläufer, ja.
Diese freien Samstagabende genießt sie, sagt Rebecca. Ihre Chance, um mal auszugehen oder einfach zu Hause zu bleiben, ohne auf die Zeit zu achten. Und
ich habe ganz früh für mich gesagt, wenn das Kind schläft, dann habe ich Freizeit und dann mache ich nichts. Also ich mache dann auch nichts im Haushalt und im besten verarbeite ich auch nichts mehr. Wenn die Wäsche halb aufgehängt ist, dann bleibt sie halb aufgehängt. Also es ist so eine ganz harte Regel, um eben wirklich auch ein bisschen Zeit für mich zu haben.
Rebecca ist sich ihrer finanziellen und organisatorischen Privilegien bewusst und sie nimmt wahr, dass viele Menschen einen Unterschied machen zwischen selbstbestimmten Solomüttern und unfreiwillig Alleinerziehenden.
Als ich zum Beispiel einen Kredit beantragt habe für meine Wohnung, da war das mir ganz wichtig, dass ich das sofort irgendwie sage, und ich glaube, das hat auch großen Unterschied gemacht. Also da wird man eher als jemand wahrgenommen, die ihr Leben sehr im Griff hat, sehr organisiert ist, sehr durchgeplant, alles finanziell im Griff hat.
Würde sie sich noch einmal für den Weg der Solomutterschaft entscheiden? Auf jeden Fall, sagt sie. Sie steht hinter ihrem Familienmodell und liebt die innige Zweierbeziehung zu ihrem Sohn. Allerdings sei das nicht für jede.
Ich glaube schon, je mehr man mit sich im Reinen ist, mit diesem Lebensweg, für den man sich entschieden hat, desto besser kann man es dem eigenen Kind erklären, desto besser kann man mit anderen Leuten sprechen, desto normaler finden es, glaube ich, auch andere Leute, wenn man da einfach selbst irgendwie sagt, das ist mein Leben, das ist mein Weg, das ist gut so, das ist schön, ne? Und da muss man, glaube ich, auch eben ehrlich zu sich sein und man muss auch ehrlich sich fragen, ob man das leisten kann. Das ist einfach anstrengend. Und man hat halt nie oder sehr selten mal Pause oder frei. Und das ist, glaube ich, auch nichts für Leute, die so schon von sich wissen, dass sie sehr wenig belastbar sind.
Mir geht's richtig, richtig gut. Und jetzt ist sie seit, würde ich sagen, 2 Wochen sehr wach. Sie macht Grimassen, sie guckt, sie lacht, sie schaut sich irgendwie mich an. Und jetzt geht es los, dass sie so Dinge greift. Und immer wenn ich merke, jetzt kommt irgendwie sowas Neues dazu, das ist irgendwie wirklich besonders und das ist so schnell. dass es ganz viel Spaß macht, irgendwie das zu begleiten. Ja, wir waren jetzt 10 Tage bei meinen Eltern zu Besuch in Niedersachsen, in der Provinz. Ich würde sagen, die sind schwer schockverliebt. Die waren ja vorher schon sehr begeistert von der Idee, ein Enkelkind zu haben. Und es ist irgendwie ganz rührend auch, so mit anzusehen, wie viel Freude sie an ihr haben. Und das ist natürlich ein krasses Geschenk.
Die Zahl der Solomütter in Deutschland steigt. Bislang vor allem unter Gutverdienerinnen. Indem sich mehr Frauen für eine sogenannte Ein-Eltern-Familie entscheiden und offen damit umgehen, wird die Akzeptanz für Solomütter wachsen. Damit sich auch weniger Betuchte, Alleinstehende ihren Kinderwunsch erfüllen können, bräuchte es für sie weitere politische und gesellschaftliche Unterstützung. Zum Beispiel die Kostenübernahme einer Kinderwunschbehandlung samt Samenspende. Die erhalten bislang nur verheiratete heterosexuelle Paare. Alleinstehende Frauen mit Kinderwunsch zu unterstützen, bedeutet nicht nur, ihnen einen menschlichen Wunsch zu erfüllen, sondern auch dem oft beklagten demografischen Wandel auf moderne Weise zu begegnen.
Solomütter. Bewusst alleinerziehend eine Familie gründen. Ein Feature von Katja Hanke. Es sprach Inka Löwendorf. Ton Ralf Perz. Regie Frank Merfort. Redaktion Franziska Rattay. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.